Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Hier sind wir wieder nach einer kleinen Pause von 2 Wochen. Euer Futsal-Economist hier am Mikrofon, Daniel Weimer. Und auch auf der anderen Seite, den zweiten Teil von Mr. Futsal, habt ihr hoffentlich vermisst. Sebastian Rauch. Hi Sebastian, da bist du wieder.
Ja, hallo, lieber Futsal-Padawan Daniel. Ja, ich freue mich wieder dabei zu sein, aber du bist ja auch jetzt seit 2 Wochen nicht am Start gewesen. Wobei, doch, du warst ja in einem anderen Podcast, der wird aber, glaube ich, erst später veröffentlicht, ne?
Ja, tatsächlich. Ich habe mich aufgrund, wir sind ja bei News, du bist Vater geworden, deshalb Glückwunsch nochmal hiervon. Deswegen haben wir auch diese 2 Wochen Pause gehabt.
Schön.
Ich habe zwischendurch, kann man vielleicht erwähnen, wollte ich planen, einfach das Ganze alleine durchzuziehen, aber habe dann festgestellt, dass mir dann doch der Anreiz fehlt, denn einfach alleine vors Mikrofon setzen, ist dann auch nicht so viel Fun. Ist dann nicht so vergnügungssteuerpflichtig. Ist dann nicht so mein Ding. Es gibt viele gute Podcasts, die wirklich als Single-Podcaster das Ganze gut leiten. Aber für mich fehlt dann einfach so eine Gegenseite, die das Gesprochene reflektiert. Und dann habe ich es gelassen und dachte, sammeln wir halt News. Und vielleicht auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, mich hat Markus Steffen angesprochen. Markus war bei mir bei der zweiten von Fortuna Düsseldorf vor 2 Jahren beim Training, hat mich noch als Trainer dort erlebt und ist selber Techniktrainer von Profis. Also er hat Individualtraining für Profis und hat sich dort auf sehr, sehr interessante Details konzentriert und fokussiert. Zum Beispiel Körperdrehungen, Fußhaltungen, wo er selber sagt, das gibt es in keinem DFB-Lehrbuch, in keiner Übung steht. Das ist wie wenn wir kritisieren, dass in Übungen nur die Übung an sich beschrieben wird, aber nicht auf was man technisch dabei achten muss. Und das ist sein Business. Er ist also selbstständig und er hat dann seinen eigenen Podcast gestartet. Ist jetzt in Folge, ich glaube, 25 und kennt richtig viele Leute aus den NLZs, aus der deutschen Fußballszene. Sind gute Folgen dabei. Ich habe mir bisher 2 angehört, plus seine Einleitung. Und er hat Interesse an Futsal, weil er fand das damals spannend, hat er gesagt. Und anscheinend habe ich damals auch eine gute Technikübung eingebaut, weil er nämlich sich noch daran erinnern konnte, dass wir viel mit Ball, viel den Ball laufen lassen, keiner steht rum, keine Wartezeiten, Technik achten, bei den Übungen auf die technische Ausführung achten, immer korrigieren. Das fand er halt stark. Hat mich gefreut, so als nicht ausgebildeter Trainer, weil du hast ja ein Zertifikat, ich nicht. Ich bin ja eigentlich gar kein in Deutschland nach dem DFB, nach der DFB-Definition bin ich ja gar kein Trainer.
Ja, genau. Das ist dieses DFB-Universum, die mit ihren Ansprüchen. Nee, ja. Aber ich bin ganz interessiert an diesem Podcast, werde mir auch dann anhören, wenn er raus ist. Und du wirst da sicherlich interessante Geschichten aus deiner Futsal-Erfahrung als Trainer, denn du bist ja ein Futsal-Trainer gewesen und auch in der Theorie immer noch. Genau. Und diesbezüglich bin ich schon sehr gespannt. Und ja, ich habe zwar auch Zertifikate und ein Studium dahinter irgendwie, aber ich glaube, ich sage dir ganz ehrlich, das meiste lernst du tatsächlich im direkten Kontext der Praxis. Also die ganze Theorie, die du bei solchen Zertifikatseinheiten oder auch im Studium teilweise kriegst, wobei mein Sportstudium schon auch sehr praxisorientiert war, das fand ich eigentlich ganz klasse. Da habe ich mehr rausgelernt als aus den einzelnen Zertifikatslehrgängen, weil da kennst du ja auch, ne? Du hast auch hier
Multiplikator.
Ominöse B-Diplom haben wir doch eigentlich,
Wir
nie ausgehändigt bekommen haben. Das UEFA B-Diplom.
Könnte ich mir selbst verleihen. Und vielleicht auf den Podcast zurückzukommen. Es geht wirklich um Technik vor Taktik und das ist ja auch spannend. Und wir haben dann auch in dem Podcast, so viel kann ich vorwegnehmen, viel über technische Details gesprochen, auf Ala, die Annahme, 1-gegen-1, Fintas. Er war total interessiert an Fintas. Habe ich noch wieder die klassische Ballauftakt-Finter versucht zu erklären, was natürlich schwer ist im Podcast. eine Finta zu erklären, wenn du kein Bild dazu hast. Das war schon eine Herausforderung. Ich hoffe, man hat es verstanden für jemanden, der das noch nie gesehen hat.
Ich hoffe, du hast es auch richtig gemacht. Aber ich kann nächste Woche dann kritisieren.
Auf jeden Fall spannend oder interessant war, dass Markus meinte, dass wirklich viele seiner Netzwerkkollegen an Futsal interessiert sind. Also auf diesem Niveau dieser sehr, sehr offenen und vielleicht auch sehr modernen Coaches erkennt man das Potenzial von Futsal. Und das hat mich natürlich motiviert und hat so einen positiven Eindruck hinterlassen. Und klar, in so einem Fußball-Podcast dort aufzufahren, ist für Futsal super geil. Waren jetzt 45 Minuten oder eine halbe Stunde. Immerhin, oder?
Ja, ist cool. Ich bin noch, also wie gesagt, ich kann es nur das dritte Mal sagen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast. Aber gleichzeitig, du bist ja ein Freund von Zahlen und auch damit verbundene Fakten. Vielleicht hast du es gesagt in dem Podcast und wenn nicht, sagen wir es hier nochmal, weil du auch davon sprachst, viele Ballkontakte beim Futsal, ne? Weil das ja auch für Techniktraining sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Es gibt ja diese alte Studie der Uni Frankfurt. Ich weiß nicht, wann sie gemacht wurde, im 18.
Jahrhundert. 2006. Gefühlt wirklich, schon 60er Jahre. Schon lange her.
Aber die hat ja herausgefunden, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, also hier gefährliches Halbwissen, oder der Mandela-Effekt, sollte man nochmal googeln, aber ich glaube, zwölfmal so viele Ballkontakte wie beim Feldfußball hat man beim Futsal. Ne? Wegen den Raum und auch wegen der Anzahl der Spieler, aber auch gleichzeitig wegen der Regeln. Zum Beispiel, weil der Torwart nicht angespielt werden darf, nachdem er einmal eingegriffen hat im Angriffsspiel. Das ist zum Beispiel dazu führend, dass man deutlich mehr Kontakte hat und auch mehr Passfrequenz und ja, ganz, ganz spannend, solche Sachen, aber ja, vielleicht hast du es gesagt, vielleicht nicht. Jetzt haben wir es hier erwähnt.
Es ging tatsächlich um die Ballkontakte, ja. Weil das Argument war, dass man die technischen Details im Futsal einfacher lernen könnte oder kann, weil man im Spiel selber, zum Beispiel, es ging um Torabschluss, genau, es waren Torszenen, viel häufiger zu Torszenen kommt, natürlich auch dann mehr Ballkontakte hat und dadurch auch zu einem Selbsttraining, das Selbsttraining viel schneller geht als im Fußball, ohne dass man jetzt eine spezifische Übung benötigt. Weil, wenn man auf die Situation achtet im Spiel und sich sagt, jetzt trainiere ich das in diesem Moment, werde ich viel öfter in diese Lage versetzt. Das haben wir diskutiert, ja. Also war okay. Einiges dabei. Klar, man kann nicht in einer halben Stunde oder in 40 Minuten vielleicht viel abreißen, man hätte so viel erzählen können, allein über Torwarttechnik, auch nur ganz rudimentär, aber war geil. Markus hat Bock gehabt, Markus war interessiert. Boah,
das
war stark.
So schön, dann hoffe ich auf das Fazit des Podcasts, Futsal ist geil.
Ja.
So. Das wäre doch ein schönes Resümee.
Ich würde überleiten zu den News und zwar, das war eine Sache, die mich beschäftigt hat. Und da gibt es eine andere Sache, die beschäftigt mich seit 3 Wochen oder 4 Wochen intensiv bei der Fortuna. Und ich möchte es gerne einleiten mit dem Begriff, so ein bisschen plakativ, du hast auch gesagt, so Buzzwords, Castellogate.
Castellogate,
und im
ja.
Grunde geht es um politisches Sportswashing der Stadt Düsseldorf.
Mhm.
Und Folgendes ist passiert, den Begriff Sportswashing, jetzt auch übernommen aus dem Podcast Freakonomics, da ging es auch um das kulturelle, politische Sportswashing eben von Katar zum Beispiel. Also man benutzt den Sport als Vehikel, um die politische Meinung über das Land oder über eine Region, wie auch immer, zu verändern, positiv zu verändern. Und jetzt interessant ist passiert, wir hatten mit dem Castello eigentlich die D-Life. Die D-Life ist eine Privatgesellschaft, aber die Stadt ist Anteilshaber, glaube ich, Gesellschafter. Okay. Also die hängt damit drin. Und das Castello ist ja nun von uns besetzt worden, Trainingszeiten und Spielzeiten. Dann kam einmal die Basketballer aus Düsseldorf, die Giants, sind jetzt von der dritten in die zweiten Liga aufgestiegen und benötigen eine neue Halle mit 1500 Zuschauern Mindestkapazität, da ihre alte Halle des Comenius-Gymnasium nur 350 Zuschauer fast. Interessanterweise hat man da noch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren 240.000 Euro investiert, damit die Halle für die dritte Liga zurechtgemacht wurde. Ja, so. Hat also diese Halle vor 240.000 Euro renoviert, modernisiert, inklusive Sporttotalkamera. Die reicht jetzt aber nicht mehr, deshalb müssen die Basketballer ins Castello. Die Basketballer sollen aber nur ihre Spiele dort austragen, also eigentlich jede zweite Woche. Wäre kein Problem gewesen mit uns im Konflikt, eigentlich kein Konflikt. Ja, Mehreinnahmen für die Stadt, fürs Castello durch die Basketballer, alles wunderbar. Und dann hat uns der Schlag getroffen vor 4 Wochen, und da bin ich auf deine Meinung gespannt, wie immer natürlich, die moralische Meinung, hat man uns gesagt, ja, wir verhandeln gar nicht mehr über den Preis des Castellos, sondern wir müssen euch leider mitteilen, dass wir euch komplett aus dem Castello entfernen müssen, da sich eine ukrainische Handballmannschaft ins Castello eingekauft hat, die ein Jahr übergangsweise in der zweiten deutschen Handball-Bundesliga außer Wertung spielen wird und die Halle für den Trainings- und Spielbetrieb benötigt. Das heißt, wir standen von einem Tag zum anderen für alle unsere Mannschaften, Jugend, Damen, Männer, ohne Halle da. Und es war auch so, dass ein sehr beachtlicher Betrag geflossen ist, weil ich natürlich auch dann gefragt habe, ja, aber wieso, was wurde denn da gezahlt? Also warum müssen wir denn jetzt komplett gehen? Ja, also da, man kann es nur spekulieren, aber deutlich im hohen 5-6-stelligen Bereich muss es sein.
Mhm.
Und dann, das war natürlich der eine Sache, dieser Schlag und jetzt von heute auf morgen eine andere Halle zu organisieren. Und jetzt, was mich eigentlich am meisten jetzt darüber ärgert, ist die Kommunikation mit der Presse. Und da kommen wir zum Sportswashing der Stadt Düsseldorf. In einem Artikel der RP wurde genannt, dass die Stadt Düsseldorf den Ukrainern die Halle zur Verfügung stellt. Suggeriert also unentgeltlich, kostenlos.
Sozial.
Soziales Projekt.
Sozialstaatlich.
Richtig.
Super.
Und dann das andere, was mich noch sauerer gemacht hat, war ein neuer Artikel mit Lukas, der interviewt wurde zu der Situation, der Großüberschrift Futsaler benötigen Halle. Also war ein super Artikel an sich. War riesig groß in der RP. Und es wurde aber nur über die Basketballer geschimpft. Die Basketballer wären jetzt im Castello und deshalb müssen die Futsaler komplett raus. Kein Wort über die Ukraine. Obwohl erwähnt, obwohl thematisiert. Alles raus. Also ich bin schockiert, ich bin sauer. Es ist so ein Misch. So ein emotionaler Misch, selber jetzt in der Halle, mit dieser Halle da das Problem, wir mussten uns verschiedene Hallen anschauen, mit dem Katalog des DFB, die entsprechenden Ansprechpartner
aus den Clubs
kennen. Ja, 7 Meter Höhe, ich bin mit so einem Lasermesser, von Umzug Lasermesser durch die Hallen.
Ah ja, da bist du ja unterwegs.
Ja, und am Ende bekommen wir jetzt wahrscheinlich, kam heute dann die Bestätigung der Stadt, voraussichtlich, hoffentlich, wir haben immer keine Unterschrift, diese Comenius-Halle der Basketballer. Also diese Basketballer gehen jetzt ins Castello und wir gehen für unsere Spiele in diese Comenius-Halle, die mal unabhängig davon geil ist. Das ist eigentlich eine perfekte Futsalhalle, so wie in Hohenstein. 300 oder bis 500 Zuschauer passen dort wohl rein. Schöne Tribüne, top neu. Ist eine geile Halle, perfekt für Futsal-Bundesliga. Das muss man mal sagen. Aber es ist auch das Basketball-Schatzkästchen. Die haben halt einfach überall ihre Aufkleber auf dem Boden, ihre Markierungen. Also sie haben sich da richtig eingenistet in diese Halle. Und die waren auch dagegen. Oder, also die wollten die Halle nicht hergeben für unsere Ligaspiele, weil natürlich klar ist, dass wir dann die Markierung einmal entfernen müssen. Wir werden umräumen müssen. Und ja, das war wohl nicht so gewollt. Aber das, ja, kam wohl so durch.
Naja, im Tausch gegen das Castello muss man da auch ein bisschen Schmerzen haben. Ne?
Richtig, muss schon sein. Aber die Basketballer, will ich wirklich keine Schuld zuweisen. Die sind aufgestiegen sportlich, alles gut. Die hätten ins Castello gehen können, alles gut. Ja, wie siehst du die ganze Sache? Einmal überhaupt, dass man so einen Deal macht für Geld in der Größenordnung, für ein Außerwertungsspielen. Ja, und dann aber auch noch die Kommunikation.
Daniel, du hast jetzt, glaube ich, hier 5 Minuten runtergerattert. Ich weiß nicht, an welchem Punkt ich genau mehr ansetzen soll. Du kannst
aber stehen lassen, mein Monolog.
Genau, es war ein schöner Monolog, aber ich finde den Begriff Sportswashing ganz geil, weil das ja auch eine gewisse Art der medialen Manipulation ist. Ne, du wolltest ja mal eine Meinung dazu. Und ich bin ja aktuell tatsächlich tiefergehend in der Medienanalyse, ne, und damit verbundener pädagogischer oder auch Tugend, Virtue Signaling heißt das übrigens, Tugend-Signalisierung, was ist richtig, was ist moralisch richtig. Und da sind wir aktuell, leben wir aktuell in einer Zeit, die sehr diffus ist. Oder wie wir Sozialwissenschaftler sagen würden, alles ist halt immer sehr komplex. Aber hier ist es eine sehr deutliche Art der, ich sag mal, der moralischen, des moralischen Framings, so nehme ich das wahr. Ich habe mir nämlich auch einen Artikel dazu angeschaut, den hast du ja auch damals in die Gruppe geschickt, deswegen seit 3 Wochen beschäftigt dich das. Ja. Und da sprach ja, glaube ich, der Bohmann, ich glaube, ist von der Stadt, ne? Der Bohmann?
Ja,
ich glaube. Ist das der? Oder von dem Castelio ist das, glaube ich, ein Vertreter gewesen. Aber der hat da so richtig moralische Frames aufgebaut. Er sprach, indem man den Ukrainern jetzt hier diese Halle zur Verfügung stellt, für dieses, ich sag mal, außer Rechnung oder wie man das nennt, außerhalb des Punktesystems mitspielen in der zweiten Liga. Er nannte es einen Akt der Menschlichkeit. So, das ist natürlich schon mal klar. Du weißt auch gerade, ja, alle sind für Ukraine und so weiter, bla bla. Das ist schon mal das erste Framing. Also das ist schon mal eine Argumentation, warum man die überhaupt da rein darf. Das ist kein rationales Argument, das ist ein moralisches, ein Akt der Menschlichkeit. Mhm. Dann sprach er davon, ein Zeichen für den Frieden setzen. Auch hier komplett in das gesellschaftliche Moraldenken und in dieses Solidaritätsdenken reingeframed. Ja, als ob man jetzt, also das kannst du mir mal rational erklären, wie man jetzt hier mit den Ukrainern in dieser Halle ein Zeichen für Frieden setzt. Das ist, ne, also das ist schon mal auch spannend, dass man jetzt durch die Unterstützung von Ukrainern ein Zeichen für Frieden setzt. Ist ein bisschen diffus, aber ich möchte auch gar nicht tiefer darauf eingehen. Du weißt, ich bin politisch sowieso in der Sicht relativ kritisch, möchte aber hier einfach sagen, okay, so ein Satz ist schon ein bisschen diffus. Dann, hier will man dann den ukrainischen Handballern die Möglichkeit geben, ihren Beruf weiter auszuüben. Das war ein weiterer Ausdruck. Ich kann ja noch jetzt hier gerade ergänzen, weil ich jetzt gerade den Artikel mir nochmal angeschaut habe, während du 3 Minuten geredet oder 4 Minuten geredet hast. Und jetzt die Frage, den Beruf weiter auszuüben. Sie werden also weiter bezahlt. Die werden spielen jetzt in der zweiten Liga gegen Geld anscheinend. Auch ganz spannend, wo das Geld denn herkommt. Ich verstehe das irgendwie nicht.
Ich weiß nicht, ob die für Geld spielen, aber man kann es sich nicht anders erklären, denn die anderen Handballteams müssen ja nach Düsseldorf reisen für ein Spiel außer Wertung. Und da kann man als Ökonom direkt sagen, da muss was fließen und da auch der sportliche
Sponsor sein.
Genau, da muss irgendjemand sponsern und gute ökonomische Argumente haben dafür. Und Vermutung ist auch, dort wird auch nicht die erste Mannschaft des Gegners spielen, sondern eher so die zweite, dritte Riege der Zweitliga-Clubs, denn warum soll man das Verletzungsrisiko seiner Stammspieler für ein Spiel außer Wertung da riskieren, ne?
Genau. Und bevor ich jetzt auf den letzten Punkt eingehe, fasse ich nochmal schnell zusammen. Ein Akt der Menschlichkeit, also wirklich so in gewissem Grad moralisch zum Zweck von kapitalistischer Gewinne jetzt hier, auch zu argumentieren, weil am Ende soll da ja mit Gewinn gemacht werden, weil ein Punkt kommt nämlich gleich, du wirst sehen, die Halle wird voll. Das kann ich dir sagen, wenn die Ukrainer da spielen. Denn da wird wieder moralisch mobilisiert. Akt der Menschlichkeit, für Frieden einsetzen. Die Leute werden durch moralisch und aber auch zugleich hier gewisse irrationale, diffuse Aufforderungen wirklich, ich sag mal, aufgefordert. Virtue Signaling, Tugend signalisieren. Das ist eine Tugend jetzt hier für uns. Ihr müsst der Ukraine im Sinne von Solidarität jetzt hier helfen und in die Halle strömen. Und ne, hier Geld für geben, wenn denn die Spiele nicht kostenlos besuchbar sind. Ne? Mhm. Also das einerseits. Menschlichkeit und Solidarität sind hier ganz eng zusammen. Wichtig ist dann auch hier sich sozusagen als staatlicher Vertreter, ne, Stadt, auch als Wohltäter zu sehen. Also dieses Soziale, das ist ganz wichtig noch, das wollte ich gerade sagen. Aber insgesamt jetzt komme ich auf den letzten Punkt, und der ist nämlich richtig krass, und er sagte in diesem direktes Zitat noch von diesem Bohmann, man wolle die ukrainische Mannschaft vor russischen Raketen schützen. Da dachte ich auch, oieieiei, das ist echt ein Höhepunkt solch einer Rhetorik, denn das macht irgendwie, also sorry, wenn ich das jetzt mal rational betrachte, ist jetzt das Castello irgendwie ein Atomschutzbunker geworden, oder was ist das? Also, ohne es böse zu meinen, aber das ist eine Rhetorik, die sowas von überzogen ist, sowas von überladen mit Moral, die einfach gerade sehr passend ist zu, oder zu, sag mal, zu der Stimmung der letzten Wochen, weil der Krieg in der Ukraine und Russland ja mittlerweile auch schon fast schon ein bisschen nebensächlich in den Medien teilweise wieder ist. Also immer wieder mal auf, natürlich im
Ja,
Mittelpunkt
zu
steht, aber
nebensächlich, das stimmt natürlich. Ja, das
genau,
ist echt so.
also ja, was you do what they told you, sage ich immer. Was die Medien sagen, das denkst du, das machst du, einfach gesagt. Und das, da baut der Typ drauf auf. Und das finde ich so krass, dass er hier, das finde ich total schlimm, so ein Argument hier vor russischen Raketenschützen, mega moralisch, würde ich jetzt nicht verstehen, weil ich denke, die ukrainische Mannschaft ist, die wäre auch, wenn sie sich vor Raketen schützt, auch in Deutschland, auch ohne Handball, ne, so, finde ich einfach nur krass, irrational. Also da, von daher finde ich erstmal jetzt hier, du wolltest eine kleine moralische Analyse.
Ja,
Hier
genau,
habe
weil
ich
das ja
hier.
nochmal eine andere Sache ist als die ökonomische Komponente
Genau. Und
dahinter.
das finde
Schon
ich
gut.
sehr krass moralisch, aber vor allem moralisches Framing. Und am Ende ist es halt manipulativ. Für jeden, der Medienkompetenz besitzt und hier reflektiert. Und ich sage immer gerne, Medienkompetenz ist eben, dass du zeigen kannst, dass du das siehst, was dir nicht gezeigt wird. Oder was dir unterschwellig halt wirklich manipulativ mitgegeben wird. Weil das sind alles alle Leute, die in öffentlichen Ämtern treten, das sind alles PR-Experten. Die wissen, welche Worte sie wählen, die überlegen sich das vorher, die machen nichts ad hoc aus der Situation, sondern die wissen, gehen in ein Gespräch rein und haben ihre Argumente. Und das finde ich krass, weil das halt wirklich so, sorry,
Und
also.
am Ende führt das Ganze dann zur Futsal-Triage bei uns. Wir sind ja gespannt, wie viele Trainingszeiten wir dann bekommen. Ja, es ist ja schön, dass die Ukrainer sich ökonomisch als auch moralisch in das Castello rein befördert haben.
Muss
Ja,
auch
auf
sagen, ich finde
beiden
das eine
Ebenen.
super Aktion. Ich finde das eine super Aktion. Also wirklich, ist
Natürlich,
ein
ich hätte
tolles
nur
Ding.
wünschen können,
Aber
dass man mit uns redet, viel
ja,
früher
genau.
redet und vielleicht hätte man ja auch gemeinsame Aktionen finden können. Also wir gemeinsam mit den Ukrainern, gemeinsame Spiele, irgendwas, gemeinsame Spieltage, irgendwie die Trainingseinheiten gemeinsam. Das wäre ein super Konzept gewesen. Damit hätten wir uns committen können, auch für die ganze Angelegenheit. Und da hätte man was machen können. Aber von heute auf morgen, ihr seid komplett raus, hier wird bezahlt, das ist ein ökonomisches Ding. Bloß die Moralik nach außen, die du gerade super nochmal thematisiert hast, das zeigt den Stellenwert des Futsals. Ganz krass, denn der oberste Sportamtsleiter ist Basketballer. Ja,
Auch nicht
das
schlecht, ja.
ja, ist wirklich krass. Und ja, jetzt stehen wir da mit der Triage, weil wir sehen nicht, dass wir alle Teams durchbringen können, weil die Hallen eventuell fehlen. Vielleicht haben wir Glück, aber im schlimmsten Fall müssen wir wirklich Teams schließen. Und für ein Jahr, die sind jetzt ein Jahr in dieser Halle, lösen wir dann Teams auf, die dann danach ja nicht wieder einfach zurückgeholt werden können.
Aber ein positiver Punkt, den sehe ich auch. Das Castello ist ja sicherlich nicht günstig und ihr würdet jetzt sicherlich Geld
Ja,
sparen.
denkt man auf den ersten Moment. Im zweiten Moment muss man feststellen, dass die Kosten nahezu gleich sein werden, denn
Was?
wir werden keinen
Okay.
Lagerraum haben vor Ort.
Ah,
Wir müssen also einen
okay.
externen Lagerraum anmieten irgendwo. Wir müssen dann zu jedem Spiel alles in die Halle transportieren, aufbauen. Wir müssen noch Installationen vornehmen vor Ort, also damit die Halle ja auch erstmal ready wird. Du musst ja also investieren in die Halle. Wir brauchen Tische, Stühle, du brauchst erstmal alles, dass das da ist. Ja, Instrumente. Wir hatten eine ganze Küche im Castello. Die war alles da. Das müssen wir uns jetzt alles besorgen für den Verkauf. Das müssen wir uns alles überlegen. Kassen, keine Ahnung. Aber
Daniel, ihr müsst eure Ansprüche vielleicht ein bisschen runterschrauben. Ihr könnt da, das Castello ist halt ein ganz anderer Maßstab. Vielleicht müsst ihr das gar nicht alles haben. Vielleicht kriegt ihr es auch richtig gut hin mit den Bedingungen, die ihr dort vorfindet und dem
nee, weil in der
Material.
Halle dürfen wir nichts benutzen. Das wurde uns ganz klar gesagt. Wir
Da,
bekommen keinen Lagerraum.
ah,
Wir
okay,
dürfen
sorry.
keinen Lagerraum. Wir dürfen nichts benutzen, außer die Schulbänke, weil alles den
Ui.
Basketballern gehört. Also die Basketballer haben dort die
Ah.
Hände drauf. Wir
Aber
dürfen,
müssen die das nicht ins Castello bringen jetzt?
ja, für ein Spiel oder nur für die 10 Heimspiele wahrscheinlich machen die das
Ach
dann
so.
genauso wie wir und
Die
karren
Basketballer
dann.
trainieren immer noch in der
Ja,
Comenius-Halle
die
dann.
bleiben in der Comenius-Halle zu Training. Genau. Deshalb
Und
sind die
ihr
auch dann
trainiert
hier.
weiter im Castello?
Nee, wir trainieren. Ja, wir haben ja keine Trainingszeiten für kein Team.
Ach so.
Ja.
Ja, dann
Deshalb
macht ihr
meine ich ja
das wie.
Triage. Also Die zweite, dritte Mannschaft ist fraglich, wie wir das machen sollen ohne Hallenzeit.
Werdet die Black Panthers der Bundesliga von Samstag zu Samstag zocken. Ganz einfach. Holt euch, jetzt könnt ihr euch Hakim Aytan holen. Holt ihn euch. Jetzt hat er Bock.
Also ich bin mal gespannt, ob.
Oder die Berliner, die kommen auch. Die Berliner kommen auch von Samstag zu Samstag.
Vielleicht auch wieder die an unsere Zuhörer. Berichtet mal, was ihr jetzt so in den Städten durch diese zusätzliche Belastung auch in den Turnhallen bei euch so erlebt habe als Futsaler, wo wir immer so weit unten an der Nahrungskette stehen. Und das würde mich mal interessieren. Aber
ja.
Gut, jetzt haben wir auch fast 20 Minuten im Thema gewidmet. Ist für uns
aber du merkst,
mega wichtig.
Der Futsal hat in der Hinsicht leider keinen politischen Stellenwert.
Ja, leider.
Das ist halt noch zu klein, was das angeht. Jo.
Und Jan, ich habe hier eine Riesenliste.
Aber pass auf, sorry, eine Sache. Es wird ja auch vielleicht in Zukunft, um mal ein Gerücht zu streuen, vielleicht wieder eine halbe ukrainische Mannschaft aus der Ukraine in Deutschland spielen, auch im Futsal. Wenn Hohenstein vielleicht auf dem Transfermarkt aktiv wird, dann haben wir auch da vielleicht eine ukrainische Profimannschaft demnächst.
Sind wir gespannt. Vielleicht auch andere Vereine, wer weiß es. Ja.
Ah, vielleicht auch Düsseldorf, wer weiß.
Soll ich mal die Newsliste durchgehen. Jetzt gehen wir mal rein für alle den Schnellmodus der Liste.
Ja.
Denn die hat sich ja nun über 2 Wochen angesammelt. Und als erstes gab es noch einen Zusatz für was KMF bedeutet bei den bosnischen und kroatischen Clubs. Ja, das war dann den Club des kleinen Fußballs in Bosnien und Serbien heißt das dann KMF. Also, wir hatten über Kroatien, glaube ich, gesprochen. Und in Bosnien heißt das Ganze dann KMF, also ist sowas Ähnliches, also auch so ein Futsal-Club in Bosnien.
Das ist sehr cool.
Das fand ich mal einen guten Punkt. Aber
auf jeden Fall
von unserem Co-Trainer oder unserem Trainer, Zweitmannschaft von Dennis, der ist ja Bosnier. Und,
ich mag so Sprachkultur, dann, die spezifisch für ein Land ist oder sowas. Das finde ich für den Futsal jetzt auch ganz interessant. Dass wir jetzt so den Balkan jetzt in der Hinsicht sprachkulturell besser kennengelernt haben.
Mhm. Genau. Dann, ich mache mal erstmal Internationales vielleicht. Dann haben wir, was habe ich denn jetzt hier noch? Ich muss mal die Sachen finden.
Na, kein Problem, ich kann dir auch.
Wir hatten über die Frauen Copa da Libertadores gesprochen und dort hat sich Tabau Futsal Feminino durchgesetzt. Das ist die Frauenmannschaft von Magnus Futsal und hat dort die Copa gewonnen. Also Magnus Futsal ist in Südamerika im Frauen- als auch im Herren-Futsal aktuell weiterhin Top-Adresse. Muss man so sagen.
Sehr schön. Sehr schön. Danke für die Info. Ich habe es leider nicht gesehen. Also das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe ja in den letzten 2 Wochen ein bisschen was anderes gemacht.
Ich glaube, ja,
ich kenne leider nicht. Ich kommentiere es, wenn ich irgendwas kommentiere.
Wenn wir über Windeln wechseln kommen.
das kann ich sehr gut mittlerweile. Ich kann so einige Sachen mittlerweile gut.
Dann hatten wir die West Asian Futsal Finals. Und dort hat sich Saudi-Arabien gegen Kuwait durchgesetzt. 5-3 für Saudi-Arabien. Beide Namen für mich im Futsal noch nicht so häufig aufgetreten auf internationalen Turnieren. Hast du da mal irgendwie Berührungspunkte gehabt mit Saudi-Arabien und Kuwait?
Kuwait schon, weil dort schon mal ein paar bekannte Trainer hingewechselt sind, also Syrien und dann Kuwait und so weiter. Da kann ich mich dran erinnern. Aber Saudi-Arabien sagte mir jetzt nichts und bisher ja auch jetzt nicht so die großen Futsal-Nationen, weder im Futsal noch im Fußball wirkliche Brecherteams.
Also, ja, auf jeden Fall haben sie da diese West Asian Futsal Games gewonnen. Na, immerhin.
Ja.
Ist auch ein bisschen Erfolgs- oder Pokal-Maximierung. Ne?
Wahrscheinlich gegen den Libanon und gegen Syrien durchgesetzt. Wie auch immer.
Ne? So, dann
immer so, die Ecke ist es.
Schöne News aus der kroatischen Nationalmannschaft. Gudasic von Weil im Dorf wurde in die kroatische Nationalmannschaft berufen. Für ein Turnier oder temporär erstmal auf Probe, so wie ich es verstanden habe. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann Glückwünsche an Nikola Gudasic.
Kann man uns ja beantworten, falls es falsch ausspricht.
Ich kann auch DFB-Net gucken, aber Hätte ich jetzt nicht aufgeschrieben, ja.
Ja, aber Gudasic war ja auch schon bei Weilingdorf während der Saison einer der Leistungsträger und ich denke,
Ja,
das ist ein
definitiv.
schönes Zeichen, dass die Bundesliga dort Resonanz erzeugt und in so einer, ich sag mal, mittelstarken Nationalmannschaft Europas. Kroatien ist ja schon mal super, also ist ja schon mal top für den deutschen Futsal, muss man einfach sagen. Und Kroatien ist ja auch durchaus schon auf der großen Turnierebene auch dabei gewesen, EM und so weiter. Von daher freut mich, dass da jetzt auch.
Dann haben wir
Ja,
einen mehr.
Ich will nicht sagen Top-Teams Europas, aber mittleres.
Ja, das zeigt auch, dass die Bundesliga eben immer so ein kleines Schrittchen mehr macht in den internationalen Futsal. Ist doch schon eine schöne Sache. Ja. Hoffentlich bleibt er jetzt auch weiter bei Weilimdorf. Ne? Mal schauen.
Ja, vielleicht wird er jetzt interessant für andere Teams.
Dann gab es eine interessante Rochade, könnte man sagen. Miguel Moreno. Aktiv für den DFB in den letzten 1 bis 2 Jahren als Torwarttrainer, richtig?
Ja, ich glaube Co-Trainer.
Co-Trainer.
Co- und Torwart, was auch immer.
Er macht, glaube ich, beides, ja. Ist jetzt Head Coach in den Niederlanden.
Ja.
Krass. Also,
ja.
Gutes Angebot bekommen. Der DFB
ja.
anscheinend auch nicht interessant, nicht gegengehalten.
Ja.
Klar, Head Coach, Co-Coach, aber DFB versus Niederlande. Das ist interessant. Da würde mich mal so Aufzeichnungen interessieren. So wie bei Watergate damals. So O-Ton-Aufnahmen. So, warum? Wirklich, um die wahren Gründe zu kennen. Warum der
ja, aber,
Schritt nun gemacht wurde. Kann auch privat einfach sein.
Aber jetzt können wir mal ein bisschen raushauen, weil ich habe zuvor so im Buschfunk gehört, dass Miguel Moreno auch bei Weilimdorf irgendwie auf der Liste stand und im Gespräch war. Ohne jetzt hier, ja, ich habe da was gehört. Mir wurde aber gesagt, wir dürfen das auf keinen Fall im Podcast bringen. Aber ist ja nicht so gekommen, deswegen bringe ich es. Und jetzt ist er niederländischer Bonds-Coach. Und ja. Ist auch interessant. Also zu einer, ich will jetzt nicht sagen, Niederlande ist jetzt für mich jetzt nicht deutlich besser als der deutsche Futsal. Man hat das ja auch bei dem Länderturnier in den Niederlanden gesehen, dass da jetzt kein großer Abstand ist zwischen den Niederlanden und Deutschland. Deswegen vom Niveau ja, aber als Co-Trainer bei der Deutschen zu Niederländischen als Bonds-Coach, als Head-Coach, das ist ein guter Schritt. Und er war ja auch lange Zeit in Barcelona tätig, im Trainerteam. Ich denke, da wird die Niederlande einen sehr guten Coach haben. Schade, dass die deutsche Nationalmannschaft so dieses Fachwissen und diese Kompetenz nun verliert. Ne? Aber Daniel, vielleicht hast du gute Werbung für dich gemacht in dem Technik vor Taktik Podcast. Und da ist jetzt eine Stelle Vakanz. Als Co-Trainer der Nationalmannschaft, vielleicht fragt man dich an.
Ja,
ohne Lizenz.
Ich bin leider nicht auf der Liste der UEFA B-Lizenzinhaber des ersten und letzten, also des
Mann.
Letzten Lehrgangs. Da wird wahrscheinlich rekrutiert. Man kann hoffen, international wäre halt auch wieder ein gutes Signal, denn zum Beispiel auch Vietnam zeigt, dass man dort auch auf externe Expertise setzt und hat den Weltmeistertrainer von 2016, den Argentinier Diego Giustozzi verpflichtet für das Futsal-Team. Also auch hier greift man zu starken internationalen Namen.
Ja, aber der war Top-Trainer in Spanien jetzt auch zwischenzeitlich bei El Pozo. Also von daher, der hat auch El Pozo wieder so richtig in Schwung gebracht, war kurz vor der Meisterschaft in seinen ersten zwei Saisons mit dem Team. Jetzt war so ein ich will nicht sagen, ein bisschen die Luft raus, aber ein Top-Trainer, Weltmeistertrainer und El Pozo wirklich wieder auf Vordermann gebracht und jetzt in Vietnam, also da, Vietnam kann sich freuen über so einen Fachmann. Also manchmal denke ich mir auch so, ey, so einer wird Deutschland echt gut stehen, aber
ja,
gut,
also
in Vietnam nimmt man das Geld in der Hand.
Zumal ja diese Namen anscheinend wechselbereit waren und wir haben ja schon über Milko Matic geredet, der wechselbereit wäre. Wir haben geredet über den portugiesischen Trainer, der seine Karriere erstmal für Portugal beendet hat. Und jetzt auch noch der Name, die auf dem Markt sind. Es stellt sich mir die Frage, ist das eine Frage von Geld oder ist es eine Frage von fehlenden Netzwerken auf dieser Ebene, dass niemand in diese Ebenen starke Netzwerke hat und davon weiß, dass der eine, dass der und der neue Herausforderungen suchen und dann den DFB da reinzubringen.
Ja, schade. Also es gibt anscheinend Trainer, die wechselwillig sind und auch Lust hätten oder ja, auf jeden Fall auch mal, es gibt Fluktuation, aber beim DFB ist jetzt ein Platz frei. Vielleicht, du hast ja irgendwann mal so kritische Stimmen in den Raum geworfen. Marcel könnte ja mal sowas wie Koordinator machen und so weiter des Futsals und da könnte man doch jetzt hier vielleicht Vakanz machen und dann richtig guten, einen besseren oder was auch immer dazu holen. Weil so einen spanischen oder südamerikanischen Top-Trainer, der wird, glaube ich, oder einen portugiesischen, der wird dem deutschen Futsal richtig gut tun. Und ich glaube, es ist auch in den nächsten Jahren sicherlich mal ein Zeitpunkt dafür da, glaube ich. Na, auch Marcel ist jetzt schon, wie lange ist er schon Trainer? Sechs Jahre der Nationalmannschaft, ne? Also von daher hat jetzt auch den Beginn des deutschen Futsals auf Nationalmannschaftsebene geprägt. Und so frisches Blut mal wieder in so ein Nationalteam bringen, das wäre nach 6 Jahren nochmal. Ne? Könnte man mal drüber diskutieren, aber haben wir ja schon.
Ja.
So, wir haben ja schon Wünsche geäußert. Also Matic hat man sich halt nicht geholt. Der war auch nach Finnland dann erstmal frei. Beziehungsweise ist er jetzt, glaube ich, in Zagreb gelandet, ne? Oder? Wie war das? Da war irgendwas. Er hat auf jeden Fall da jetzt einen festen Job gekriegt. Genau. Ja, egal. Mach weiter.
Neue dann News. Haben wir den Meister in den Niederlanden, Hovo Kobo. Wieder einmal Meister, schlägt den FC Eindhoven zweimal im Finale. Also auch hier Best of Three, glaube ich, in Holland. Ja, da haben wir denselben Meister. Ist ja auch nun schon sehr, sehr häufig dort. Hat sich da etabliert in den Niederlanden, ist ja schon international ein ganz guter Name. Und dazu reiht sich auch ein, der portugiesische Meister für Sporting Lissabon ist wieder Meister. Wieder im Finale gegen Benfica.
Das ist das ewige Duell. Das habe ich so nebenbei auf dem Handy manchmal mir reingezogen. Jetzt die letzten, das war jetzt am Wochenende war es, glaube ich. Richtig geil. Also für alle, die da nochmal Highlights gucken und so weiter, kann ich nur empfehlen. Benfica auch, ein richtiges Top-Team, hat richtig Paroli geboten, war richtig geil das Spiel. Sporting, Benfica sind wirklich zwei Top-Teams und auch Top 4 in Europa gewesen, ne? Haben wir gesehen. Also das ist wirklich die portugiesische Liga oder diese beiden Top-Teams, das ist echt extra klasse. Kann man sich auch auf jeden Fall antun. Noch im Nachgang sollte man sich da vielleicht nochmal reinfriemeln, wenn man
Bock hat. Ich sehe mich gerade, ich habe bei mir nur hingeschrieben, das erste Spiel hat Sporting gewonnen. Sind wir uns auch sicher, dass sie auch die anderen Spiele gewonnen haben? Ich gucke jetzt gerade nochmal.
Ja, die ist aber das letzte, das war schon, also wirklich äußerst sehenswert. Für Liebhaber, aber auch für
Du hast ja reingeguckt, richtig. Du hast ja reingeguckt.
Ich schaue mir die Highlights da immer an. Aber
gut, dann sind wir safe da. Ich sehe gerade hier. Das ist halt das Problem, wenn man 2 Wochen da die News hat und da gar nicht mehr richtig im Hinterkopf hat, was da genau war. Aber das jetzt relativ aktuell. Barca gewinnt wieder die LNFS. Also wir sehen in Europa, haben wir eine starke Machtkonzentration weniger Teams im Futsal. Liegt ja eventuell daran, einmal klar Geld, Matthäus-Effekt, dem der viel hat, dem wird auch noch mehr gegeben. Aber liegt eben auch daran, dass es kein Low-Scoring-Game ist und man wenig überraschen kann. Man braucht eben schon die besten Spieler und anscheinend haben sich ja einige Clubs über Jahre ein gutes Polster da aufgebaut. Ja. Und es sind aber auch die immer einen guten Verein dranhängen. Also in großen Fußballvereinen auf die Ressourcen zurückgreifen, also wo diese Symbiose verstanden wird zwischen Futsal und Fußball.
Ja, musst aber auch mal so einfach in die Champions League nochmal schauen, was da war in den Top 4. Ne? Da war Sporting, Benfica und Barca. Und das sind alles Vereine, die wirklich einem großen Fußballclub angehörig sind. Ne? Aber, und das kann man auch sagen, in einer Kultur, wo der Fußball den Futsal nicht abstößt, sondern als Synergiepartner ansieht. Und in der Hinsicht in einer Kultur, die wirklich Fußball und Futsal nicht immer mit einer Trennschärfe betrachtet oder auch gegeneinander ausspielt, sondern am Ende des Tages wirklich auch schaut, wo kann man daraus lernen. Ne? Hier, Technik vor Taktik beispielsweise und so weiter und so fort. Das ist ja in Südeuropa genau bei diesen drei Teams durchaus auch in der Jugendarbeit sicherlich nachvollziehbar, dass da Futsal mindestens ein wichtiger methodischer Aspekt ist, vor allem, wie gesagt, in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen.
Habe
Ne?
ich auch gestern nochmal im Podcast mit Technik vor Taktik auch nochmal so erklärt, dass das schon eine gute Sache war. Ja, und dann habe ich noch eine kleine News eher, aber auch mal die Freunde aus der Schweiz. Dort gibt es jetzt bei Friends United, die ja hier bei mir hier im Podcast-Schrank hängen, mit einem Wimpel. Dort gibt es jetzt auch ein Frauenteam, die in der Swiss Women Liga dort mitmacht. Also dort wächst auch der Frauenfutsal, also auch eine schöne Sache eigentlich, die man da hat. Und was habe ich jetzt noch Internationales? Ah, international so ein bisschen, dass der Fußball weiter an den Futsal vielleicht ranrückt, denn das FIFA-Regelboard, das IFAB-Board, genau, IFAB, fängt jetzt an, in der zweiten holländischen Fußballliga den Einkick zu testen, anstatt des Einwurfs, ja. Und wir hatten ja, oder die Thematik Timestop ist ja schon länger im Gange in der FIFA für Fußball. Also der Fußball wird weiter futsalisiert. Vielleicht.
Ist doch geil. Also, ich würde mir, also, ja, Einkick sowieso, ne, früher, aber gut, man muss auch sagen, der Futsal hat früher Einwurf gehabt, ne? Also, da hat man sehr schnell gelernt, dass man lieber einen Einkick macht. Jetzt lernt man es im Großfeld auch vielleicht oder auf dem Großfeld. Was mir noch fehlt, ist dann tatsächlich Nettospielzeit beim Fußball. Das finde ich viel besser. Weil es ist ja elendig, diese ganzen Verletzungspausen, diese Schauspielerei beim Fußball. Ich weiß, das kann ich mir gar nicht mehr antun teilweise. Also es ist schon lächerlich teilweise, wenn ich mir den auch internationalen Top-Fußball anschaue. Sorry. Also das ist so teilweise, naja, geil. Aber da würde Nettospielzeit gut tun, weil dann wäre da könnte jeder Schauspielern, wie er will, hat keinen Vorteil zeitlicher Natur und dann würde auch weniger geschauspielert werden, glaube ich,
Ja.
wegen der Nettospielzeit. Deswegen, das wünsche ich mir im Fußball. Da würde ich es mir auch mehr anschauen mittlerweile.
Ja. Vorletzte internationale Sache, die auch nur wieder indirekt Futsal ist, aber ich fand es spannend, einfach immer so schöne Anekdoten, weil Futsal bei uns ist ja auch teilweise Indoor-Soccer in Amerika. Und ich habe jetzt ein Interview gehört, gelesen, gesehen über den Grund, warum Soccer heißt und Football in England. Und man könnte ja denken, dass ein amerikanischer Begriff ist. Und ich habe gelernt, dass tatsächlich Soccer auch so in England genannt wurde und erst ab den 1980er Jahren komplett aus dem Sprachgebrauch in England verschwunden ist. Kommt von Association Football. Und da ist so als Spitzname Soccer kam das wohl auf, wurde dann mit nach Amerika übernommen in die USA, ist dann dort geblieben und in Großbritannien dann wurde es ab den 1980ern nicht mehr aufgeführt. Dieses Wort fand ich mal ganz spannend.
Interessant. Ja, der Football, aber da ist jetzt auch in Großbritannien natürlich mit Rugby und Football. Also wenn man jetzt
Richtig, ja.
American Football nimmt, hat man natürlich hier auch wiederum sprachliche Konkurrenz. Und ich denke, auch deswegen hat sich der Football als Fußball dort in Großbritannien durchgesetzt sprachlich. Aber Rugby ist halt dort dann der American Football Style, wenn man so will. Und das ist im amerikanischen Sprachgebrauch dann und auch im sportkulturellen natürlich. Der Rugby ist dann dort der American Football. Natürlich nicht so zu vergleichen. Also Rugby ist nochmal, ich sag mal, ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen animalischer irgendwie gefühlt, ne? Also ohne so Schutz richtig. Sich da wirklich, egal, jetzt, wir brauchen nicht über Rugby sprechen und American Football, aber auch kann ich eins sagen, ich schaue mir voll gerne Rugby an. Hier ich weiß nicht, ob bist du so ein Typ für NFL, Super Bowl-Zeugs und so weiter?
Ja, ich schaue mir das als Event an. Es hat immer auch abends spät. Ich finde das schön, dass es so dass die Deutschen das entdecken. Oder nicht die Deutschen, hört sich wieder so ein bisschen
Ist
wie die
halt
anderen, weil ich
amerikanisch.
selber finde es spannend in den am Landesauswahlturnier haben wir das auch tatsächlich mal mit der Niederrheinauswahl geschaut. Es ist ein schönes Event. Es passiert natürlich nicht ganz so viel. Man muss wissen genau, was passiert, so das Konsumkapital muss man
Genau.
schon haben. Also man braucht in der
Genau.
Runde einen, der es versteht. Dann ist okay.
Genau. Genau, dann kann der sich toll fühlen und alles erklären. Aber genau das ist es. Wer schaut sich diesen Super Bowl an? Ich glaube, mindestens 80, 90%, die sich den Super Bowl in Deutschland anschauen, gucken sich aber keinen anderen American Football an. Die gucken das wirklich als Event, als Unterhaltung und als Gemeinschaft, gesellige Aktion, wenn man so will. nachts. Aber deswegen, also Football, American Football hat mir nie irgendwie, das ist, ich ist mir auch zu, ich weiß nicht, zu technologisiert irgendwie, zu technisch irgendwie, immer mit diesen, und auch zu viel Pausen. Ich finde, Rugby ist irgendwie so ein bisschen martialischer, ein bisschen, weiß ich, dreckiger, härter gefühlt, männlicher irgendwie. Ich weiß, Chauvinist mal wieder hier. Nein, aber was ich sagen will, ist einfach irgendwie, ist irgendwie martialischer, animalischer, gefällt mir irgendwie besser und ich liebe es tatsächlich, mir Rugby anzuschauen. Ne? Und jeder kennt auch Neuseeland, die All Blacks, kennt jeder, ne? Mit den Haka, glaube ich, Haka. Diese komischen Tanz und den Gesang. Richtig krass. Das ist so richtig Rugby-Kultur. Naja, egal. Wie kam man drauf? England, Football und Rugby und Soccer und Football in den USA. So, Punkt. Mach weiter.
Ja, dann haben wir die, ja, einmal die wichtigsten News vielleicht im internationalen Futsal in den letzten Wochen. Plus für mich die Erkenntnis, in Indonesien geht Futsal ja mal richtig ab. Denn
Ja.
Ricardinho ist ja nahezu Pekka gewechselt. Das hatten wir schon mal thematisiert. Für erstmal 3 Monate. Und das erste Spiel, was, das war ja Wahnsinn, die Stimmung. Die ganze Halle voll.
Ja.
Optisch könnte es auch eine Schulsporthalle sein, aber sehr, sehr simpel. Aber 3.000, 4.000, 5.000, ich weiß es nicht, ich habe keine Zahlen gefunden, aber volle Halle, richtig guter Kommentator, also emotional. Ich habe nichts verstanden, aber emotional Wahnsinn und Riesenstimmung. Und als Ricardinho da sein Tor macht, erst schöne Schussfinte, zack. Und dann habe ich auch Gänsehaut gehabt. Die ganze Halle hat gebebt. Ich glaube, das hat auch Ricardinho kennt das nicht aus Europa so. Weil auch selbst die Spanier gehen nicht so extrem ab. Ja, man gewöhnt sich natürlich dann auch in 3 Monaten, wenn die Fans dort nicht mehr so abgehen bei einem Tor. Aber wenn du auf dem Niveau bist, wo Ricardinho ist und nochmal was Neues erleben möchte, ich glaube, dann hat er das damit schon erlebt.
War das nicht sogar sein Debütspiel? Da haben sie noch am Ende gedreht, das Spiel. Lagen
Ja,
erst zurück
das
und
war auch
dann,
richtig spannend noch. Ja,
Alter.
richtig, ja.
Richtig geil. Aber das hat mich, weißt du, das hat mich an etwas erinnert. Das Spiel dort in Indonesien hat mich an den brasilianischen Futsal erinnert. Deswegen, ich gucke mir auch gerne diesen brasilianischen Futsal an, weil dort einfach die Halle bebt. Da die liegen da oder springen in die Netze irgendwie, die hinten neben dem Spielfeld aufgezogen sind, weil sonst die Leute aufs Spielfeld rennen. Und dieser Enthusiasmus einfach und diese Leidenschaft einfach für den Sport ist so krass. Und das hat Ricardinho, ich weiß nicht, ob Ricardinho das ausgelöst hat, aber meine Frage wäre jetzt mal an dich, weil das kam mir auf. Was meinst du, wenn jetzt Ricardinho nach Stuttgart wechselt? Meinst du auch, wir würden so eine geile, volle Halle kriegen in Deutschland, nur wegen Ricardinho? Würde er so gehypt?
Die Region wäre entscheidend. Haben wir dort Futsal-Teams? Ja, nein. Dann könnte es schon einige geben, die vielleicht Ricardinho aus den einfach als TikTok-Star kennen oder Instagram-Star. Aber ne, also ich glaube, so eine Halle 3.000 Mann so am Ausrasten. Also selbst beim Finale jetzt der deutschen Meisterschaft mit den 800 Zuschauern vielleicht in Stuttgart. Es war außer die Fans aus Hohenstein war es ja auch sehr ruhig in der Halle. Ja.
Dann sollte Ricardinho nach Hohenstein wechseln. Ne? Das wäre doch geil. Nein, aber was ich sagen will, ist ja auch ein Zeichen dafür, wie gut und wie geil die Kultur des Futsals in Asien vorangeschritten ist auch, dass ein Spieler wie Ricardinho halt wirklich da auch für solche Euphorie sorgt, weil ich glaube nicht, dass wir in Deutschland, auch wenn wir Ricardinho hier sehen würden, derartigen Enthusiasmus und Euphorie in den Hallen hätten. Es war schon geil. Also muss man sagen. Also es, und das für so ein 3-Monats-Engagement. Also wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass er bald in Deutschland spielt. Also würde passen zeitlich. Also bitte hängt euch rein, Stuttgart oder wer auch immer. Oder Hohenstein. Heiko, los. Mach ihm ein Angebot. Schreib ihm per Instagram an oder sowas. Mach ihm ein unmoralisches Angebot oder wie auch immer. Kennst du den Film? Ein unmoralisches Angebot? Egal. Ja, oh, gut. Ich mache wieder einen Punkt, bevor ich hier wieder in andere Richtung denke. Daniel, du darfst weitermachen mit den News.
Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu den deutschen News für den deutschen
Ui.
Futsal. Da hat sich doch einiges getan. Die erste Rochade auch im deutschen Futsal. Jos van Gerwen zieht wieder um von Köln zu seinem alten Club, einer seiner alten Clubs, dem HSV. Und somit haben die HSV Panther jetzt einen externen Trainer, können sich so entlasten, Spieler, und können sich wieder voll auf das Spielersein konzentrieren. Ich glaube, ein guter Move für den HSV. Auch Jos van Gerwen, klar, Bundesliga, verständlich. Ich finde es krass, den Weg. Also zieht der, bin mal gespannt, ob Jos jetzt umzieht oder wirklich noch von Holland das Ganze managt, im Homeoffice. Ich weiß es nicht. Spannend, ich glaube, für alle ein Win-Win, bis auch für Köln. Aber Köln hat jetzt mit Catani
und
Ruschenpöhler, genau, wieder auch News, Catani und Ruschenpöhler übernehmen jetzt das Traineramt bei den Kölner Panthers. Von daher ist das vielleicht auch eine Win-Win-Situation für alle.
Ich sag mal so, ich will nicht sagen, ich habe es kommen sehen, oder ich hätte vielleicht auch sowas schon vielleicht Anfang der letzten Saison oder der jetzigen Saison erzählen können, dass ich sowas vielleicht als Idee hätte am Ende der Saison. Aber schön, Jos van Gerwen ist jetzt wieder bei den HSV Panthers. Er war ja mal für eine kurze Liaison dort, für die UEFA Champions League damals ist er dort als Trainer aufgetreten. Und jetzt ist er aber für ein Bundesliga-Amt dorthin. Ist auch interessant. Ich bin gespannt, weil ich weiß nicht, inwieweit die Philosophie von Jos van Gerwen tiefergehend ist im Futsal. Sicherlich ist es ein Experte in vielen Bereichen, aber in Köln kann auch vom Spielerpotenzial abhängig gewesen sein. Habe ich jetzt nicht so eine extreme Entwicklung gesehen. Zumindest nicht, was ich in der Relegation gesehen habe. Und deswegen bin ich gespannt, und Jos van Gerwen wird seine Futsal-Philosophie in Hamburg dann zeigen. Und da ist schön, dann so ein auch wieder ein interessantes Gesicht zu sehen, auch zu gucken, ob da wirklich was oder was dahinter steckt. Darauf bin ich gespannt. Und ich bin gespannt darauf, ob die HSV Panthers dadurch wirklich den nächsten Entwicklungsschritt machen, haben neue Spieler. Diese Spieler müssen rangeführt werden. Und ich glaube, mit einem extern oder ein Head Coach, der nicht nebenbei noch spielt, ist das sicherlich sehr gut möglich. Und deswegen wünsche ich Jos van Gerwen und den HSV Panthers da viel Erfolg, und ich bin echt gespannt. Zweiter Punkt, Amin Catani, neuer Head Coach bei den Futsal Panthers und als Co-Trainer Christoph Rüschenpöhler, Rüschi. Und ich sag dir eins, wenn du mich Anfang der Saison gefragt hättest, was passiert in Köln, am Ende der Saison, dann hätte ich so gedacht, so, okay, hier, Mohamed Catani, der Bruder von Amin Catani, ist ja dort mehr oder weniger Geldgeber und Chef für bestimmte Sachen. Und es überrascht mich nicht, dass jetzt sein Bruder auf einmal Headcoach ist. Also, er ist der Trainer. Hat ja auch während der Saison den B-Lizenz-Lehrgang gemacht. Ja? Also, der hat auch eine Lizenz jetzt in der Hinsicht. Aber ich finde die, also ganz ehrlich, egal. Aber unabhängig davon überrascht es mich nicht, dass er da jetzt Trainer ist. War ja auch jetzt schon während der Saison als Co-Trainer aktiv. Und ich bin auch gespannt, wie Köln sich dann entwickelt jetzt mit den beiden, mit Catani und Rüschi. Rüschenpöhler ja wahrscheinlich dann auch als spielender Co-Trainer unterwegs, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Support in der Hinsicht sicherlich auch sehr interessant, weil Rüschi auch einiges an Erfahrung mitbringt. Bin gespannt, wie Köln sich da also entwickelt. Wollen ja in Richtung Bundesliga spielen wieder. Also ist wieder klar definiertes Ziel, wie ich es verstanden habe. Und ich wünsche Armin und Christoph Rüschenpöhler, genau, Rüschi, alles Gute dafür und eine gute Entwicklung in Köln. Ja, spannend. Spannende Rochade.
Ja, ist schön, wenn dadurch Plätze frei werden und neue Leute in den Trainerzirkus aufsteigen. Ja. Wunderbar. Dann gibt es das Team mit den meisten Titeln dieses Jahr ist FC Kaisers Jena, denn man hat jetzt richtig abgeräumt in Jena. Man hat auch noch den Thüringen-Pokal für sich geholt, nachdem man schon den Nordost-Pokal oder so. Also jedenfalls hat man jetzt den Thüringen-Pokal gewonnen und auch den Seleção Cup. In Wuppertal war ein richtig schönes Event. Ich war leider an dem Tag zwar in Wuppertal, aber konnte nicht zum Turnier gehen, weil ich da mit den Kindern unterwegs war. Und schönes Turnier, gut besetzt, haben wir schon drüber gesprochen. Und auch dort hat sich dann Kaisers Jena durchgesetzt. Also man betreibt hier schon Titelmaximierung, Titelsammlung. Freut mich. Für die Jungs sind sehr aktiv. Grüße da an Dominik Naujox, macht das stark. Jena ist sehr präsent, muss ich sagen, dafür, dass man da in der Nordostliga wenig Spieler hat, leider, ne, und auch in Thüringen gar nichts, kaum außer Blumstadt, Erfurt, die jetzt immer mal wieder auch auftauchen, vielleicht auch langfristig dort bleiben. Ja, freut mich für die Jungs aus meinem, Land.
I like. Ja, finde ich auch toll, was die machen, also was man so mitbekommt. Und den legendären Seleção Cup gewonnen. Also da, das ist ja wirklich, ist ja besser als der Thüringer Pokal oder irgendwelche Meisterschaften. Das ist ja schon nahezu ein Titel auf nationaler Ebene. Den Seleção Cup. Ja, spannend. Da habe ich sogar bei Instagram so ein bisschen verfolgt, beziehungsweise habe ich mitbekommen. Und man hat ja auch die Holzpfosten-Schwerte, glaube ich, geschlagen im Finale des Seleção Cups. Also man darf den Seleção Cup durchaus mal als nennenswerten ein Freundschaftsturnier, ein nennenswertes Freundschaftsturnier hier nennen. Ist nämlich ein traditionsreicher Cup. Und wenn man den gewinnt, dann darf man auch sich darüber freuen.
Habe ich auch selbst schon dran teilgenommen. Ist mal gut organisiert. Schöne Stimmung. Die Halle ist auch ganz schön, die Jungs da in Wuppertal haben für ihre Heimspiele, auch für dieses Turnier. Hatten schon Vorraum.
Fortuna Düsseldorf nicht auch an dem Turnier teilgenommen?
Ja, wir waren auch dabei. Aber jetzt auch nicht mit Bestbesetzung. War denn der Zweite war da natürlich. Aber wir haben vielleicht auch News, dann doch entschieden im Niederrhein-Pokal doch einige, so einen Mix aus Erster und Zweiter zu stellen. Und haben jetzt auch den Titel geholt, den Niederrhein-Pokal für uns entschieden. Ja, ich sag immer, mehr als Bastelbogen ist es auch nicht wert. Für die Spieler war es schön, weil einfach positiv geile Stimmung, jubeln, einfach auch den Frust vielleicht aus der Saison vergessen. Nochmal einen geilen Abschluss für diese erste Bundesliga-Saison. Ein Titel, egal was da steht. Ja, es geht ja nur um das Gefühl, dass man einfach gemeinsam was erreicht hat. Und das liefert der Pokal. Klar, viele Teams haben mich daran teilgenommen. Und von daher ist der sportliche Wert immer fragwürdig.
Ja.
Aber so war es ein schöner Abschluss. Und in Berlin hat Liria den Pokal für sich geholt. Gegen Kroatien 11:3. Also auch dort gibt es einen Sieger im Pokal.
Also Glückwunsch an diese ganzen Landespokalsieger, auch nach Düsseldorf. Ja, du, wie du schon sagst, es ist ein schöner psychologischer Effekt auch ein Motivationsschub nochmal vielleicht für die neue Saison, die aktuelle Saison mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen, unabhängig davon, welchen Wert dieser Pokal hat. Man macht den ja auch immer größer, als er ist. Also wenn ich mir die ganzen Instagram-Seiten von Fortuna und den Spielern und Trainern und so weiter anschaue, denke ich auch so, die sind, weiß nicht was, Regionalligameister geworden oder sowas. Ich weiß nicht, aber es ist schön, es ist ein positiver Abschluss und ich finde, man sollte diese Pokale auch ein Stück größer machen, als sie in echt sind. Wir haben natürlich das Faktenwissen und sagen dann, ja, da waren jetzt nicht alle Top-Teams dabei oder sowas. Aber ja, sollen sie mitnehmen. Für den Verein selbst hat das echt nur diesen Effekt, dass du da mit einem Pokal einmal auf dem Bild irgendwie medial was machen kannst. Ansonsten hast du nur Kosten. Und wenn es dir das wert ist, machst du es. Haben wir in Sennestadt damals auch gemacht. Gut, den Westfalen-Pokal haben wir immer gewonnen. Den gab es dieses Jahr übrigens, glaube ich, gar nicht, oder? Ich frage mich gerade. Also ein schönes Zeichen auch von den Landesverbänden, diesen Pokal noch den Pokal noch zu bringen. Jetzt nach Corona aktuell, so kann man es ja sagen. Und deswegen freut mich das für alle, die da dran teilgenommen haben und dann auch am Ende jetzt für die Sieger. Punkt. So. Daniel-san.
Ja, dann gehen die Liste weiter. So viele News hier, bam, bam, bam. Wir
müssen auch zum Ende kommen. So, ich muss jetzt gleich wieder zu meinem...
Ja, okay, sehe ich, okay. Dann haben wir vielleicht den Einstieg einer nächsten kulturellen Größe im deutschen Fußball. Preußen Münster, jetzt in einer Kooperation mit dem UFC Münster. Etwas schmunzeln musste ich dann doch beim Post, ich glaube, auf der Preußen Münster-Seite sogar. Man hätte sich jetzt mit den Top-Adressen des Futsals in Deutschland zusammengetan. Ja. Jetzt ist die Frage, was wurde den Funktionären bei Preußen Münster dort erzählt? wenn man sagen würde, historische Top-Adressen, okay, können wir gehen. Also, auch kulturelle Top-Adressen.
Ich kann mir gut vorstellen, was da gesagt wurde.
Ja. Aber hey, ich kann doch nicht als quasi Absteiger aus der Regionalliga West jetzt von Top-Adressen im deutschen Futsal sprechen. Ja. Die Damen, vielleicht geht die Kooperation auch stark auf die Damenebene, dann sind wir wieder, dann wäre es okay. Genau. Ja, dann ist das tatsächlich so. ich muss doch nur schmunzeln. Also mich freut ja, dass der UFC so einen Partner hat und dass wir solche Teams weiter da haben, weil das macht Druck auf jeden anderen Fußballverein und die dann weiter investieren hoffentlich, dass wir, nachdem alle jetzt einmal durch den Frauenfußball nochmal durch sind, wie damals E-Sport, Frauenfußball, vielleicht kommt dann die nächste Welle der Investitionen damit Futsal. Und da müssen wir dann rein, bevor die dann auf was könnte man noch gehen, auf Quidditch von Harry Potter angehen. Quidditch Ball. So.
Aber ist doch schön. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn Georg von Köln da mit Preußen Münster in einem Raum sitzt und da ein bisschen quatscht, dass er historisch ganz viel erzählt, dass man Champions League oder UEFA Futsal Cup gespielt hat. Und wenn das hängen bleibt, natürlich Top-Adresse in Deutschland. Aber der Frauenfutsal ist halt vor allem sicherlich da der Punkt. Da sind die Münsteraner sogar europaweit sicherlich eine interessante Hausnummer. Also nicht nur national, sondern da gab es ja auch schon europaweit bei den Studentenmeisterschaften, vor allem EMs, auch durchaus Erfolge. Und von daher freut mich das. Endlich macht Münster mal was in Sachen Kooperation mit Preußen, ist ja auch nicht schlecht. Von daher Glückwunsch. Ich hoffe, das ist fruchtbar. Ich hoffe, da werden Synergien geschaffen. Und vor allem der UFC wird dadurch wieder, ja, also nicht nur im Frauenbereich, sondern auch im Herrenbereich wieder in die Bahn kommen. Im Herrenbereich, wie du schon sagtest, ist ja so ein bisschen wackelig aktuell. Ne? Aber damit verbunden freut mich das, dass der Verein da jetzt ein bisschen positive Resonanz und Kooperationsauftritt hat. So, Punkt. Ich mache heute Punkt. So.
Und dann nach deinem Punkt kommt noch Lavin Stockstadt und Darmstadt 98 sehen wir in der Regionalliga Süd wieder. Mhm. Als Aufsteiger freue ich mich auch. Darmstadt 98 hängt ja hier mit dem Trikot von Rainer Schreiber-Fernandes hier bei mir im Podcast-Schrank. Freue ich mich ja besonders, dass es da auch wieder was gibt. Dann gab es noch Streaming-Zahlen von Twitch über die Bundesligaspiele und ich finde, ich habe die mal verglichen mit den so Top-Twitch-Leuten so in Deutschland und die Mittelwerte und im Peak waren das dann 5.000 oder 7.000 Zuschauer tatsächlich. Also gleichzeitige Zuschauer fand ich stark für die deutsche, für das Halbfinale und Finale. Mhm. Und im Vergleich mit den Zahlen der Top-Twitch-User sind wir so bei Top-Platz 80 bis 100 in Deutschland. Und ich glaube, und das ist so meine Theorie, das kommt über den DFB-Kanal natürlich. Und das wäre wieder ein Beweis oder ein weiterer Hinweis, dass diese Kooperation mit dem DFB ganz wichtig ist für den Futsal. Denn wenn es den deutschen Futsal-Kanal auf Twitch geben würde, hätten wir wahrscheinlich im Peak 100 gehabt und keine 7.000 im Finale. Und das kommt eben, weil man auf dieser DFB-Plattform ist. Und da ist mir klar geworden, das geht an alle Vereine, wenn ihr mit Sponsoren verhandelt, das ist das Argument. Über den Futsal, über die Futsal-Bundesliga kommt ihr auf die DFB-Kanäle. Das ist mir da noch mal klarer geworden. Das ist das Argument, warum man in den Futsal gehen muss als Sponsor. Nicht, weil da eine Bande hängt oder so, sondern weil man auf die Kanäle des DFB kommt, für die man normalerweise für die Reichweite viel mehr zahlen müsste.
Mhm.
Und dann hat man solche Zugriffszahlen und das fand ich wirklich gut. Also da die 7.000.
Ja. Das ist jetzt nicht verwunderlich. Also ich hätte gerne mehr Vergleichswerte, also wie das auch in anderen Sportbereichen aussieht. Das hätte mich noch interessiert, einfach um so auch so eine Orientierung zu haben. Aber an sich so allein sehen die Zahlen ja gar nicht so schlecht aus. Und ja, wie du schon sagst, also ich denke, das ist jetzt für viele Bundesligisten nichts Neues, dass man eben mit dem DFB jetzt als Schlagargument kommt, wenn man mit Sponsoren spricht, weil wie günstig kannst du dich sonst einkaufen, wirklich, um wirklich diese Reichweite und dieses Licht des DFBs auch noch abzukriegen. Und damit, ich weiß, ich kann mich noch aus der Zeit beim MCH erinnern, natürlich Sponsoren immer mit dem DFB direkt in Verbindung gesetzt. Die Stadt Bielefeld immer mit dem DFB direkt, ne? Weil das ist das, was die auch interessiert. Ne? Mhm. Man möchte mit dem in einem Licht stehen und der DFB hat halt ja manchmal national durchaus kritische Perspektive, wird auch kritisch beäugt national, aber international vor allem ist der DFB ja durchaus eine richtige Hausnummer. Also der DFB ist ja international total total beneidet auch, ne? Also für die ganze
Zu
Struktur
Recht.
und die
Ja, zu
Sportkultur,
Recht.
Fußballkultur. Ja, da macht der DFB im internationalen Vergleich auch richtig gute Arbeit. Und wir kritisieren den DFB hier wirklich auf nationaler Basis, halt wirklich auf hohem Niveau, muss man auch einfach so sagen. Also wenn wir jetzt, okay, im Futsal haben wir noch viel, viel Luft nach oben für die Kritik, ne? Können wir auch viel machen. Aber im Fußball, wenn jetzt, geh nach Österreich und dann vergleich mal das mit dem DFB. Das ist eine ganz andere Welt. Ne? Der DFB ist einfach schon eine Hausnummer und da will man mit rein. Und über den Futsal kriegt man es jetzt und ist auch diesen Sommer sicherlich für viele Sponsorengespräche der Bundesligisten das Hauptstarkargument.
Also
So,
wir waren auf
Punkt.
jeden Fall over average DFB-Kanal
Oh, cool.
damit. Ja, average beim DFB-Kanal, das sind so 2000, in den letzten 3 Monaten 2300 average User und da waren wir auf jeden Fall dann drüber. Ich würde jetzt sagen gar nicht,
Kann mir
aber
vorstellen, das guckt ja auch lieber jemand Futsal als, weiß nicht, A-Junioren Bundesliga oder sowas. Also, sorry, also,
ja.
oder auch die Frauen Fußball-Bundesliga ist halt, ich glaube, da gibt es ja auch die Highlights, ne? So.
Ja,
Und
also.
ja, ich weiß jetzt nicht, aber trotzdem, ich glaube, Futsal ist da schon nochmal ein anderer Reizpunkt. Ich glaube, der DFB hat hoffentlich in dieser Saison auch gesehen, dass der Futsal durchaus Reichweite erzeugen kann, auch für andere Zielgruppen. Twitch beispielsweise ist ja auch nochmal durchaus zukunftsorientiert. Man will ja auch diese Zielgruppe binden. Und ich denke, da kann der Futsal sicherlich auch bei behilflich sein.
Ja, ich habe mal genau geguckt. Also durchschnittlich gleichzeitige Zuschauer waren diese 5.400 und Peak waren 7.700 und damit bist du mit den 5.400 halt deutlich über den 2.000 Average-Usern des DFB-Kanäle. Also
Super.
das ist schon top. Ist schon
Super.
top
Das ist ein
Sache.
guter Vergleichswert. Das ist gut.
Ja.
Also intern beim DFB ist der Futsal also gut gelandet.
Ja.
Ne?
Ja, und dann bin ich durch mit den News und als letztes möchte ich schließen, einfach mal zurückzudenken, weil wir es gemacht haben, an die skurrilste Szene der Futsal-Bundesliga, an dich, was deine skurrilste Szene war. Meine auf jeden Fall war das Abkleben des Mittelkreises beim Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Hohenstein Ernsthal, als die Schiedsrichter der Meinung waren, der Radius muss 1,5 Meter sein und nicht der Durchmesser 1,5 Meter. Und wir mussten dann den Kreis mit Tape kleben, der dann so halb krumm auf diesem Feld war. Das war wirklich so meine skurrile Situation der Futsal-Bundesliga 2021-22. Was
Ach
war
Gott.
deine? Hast du was?
Ja, ganz ehrlich, Fortuna hat ja so einige Slapstick-Geschichten geliefert, ohne
Was?
böse zu sein. Ja, wenn ich mich an das Gegentor von De Groot, wenn der den Fuß auf der Torlinie wegzieht, erinnere, das ist auch so eine Nummer, da erinnere ich mich direkt dran. Oder HP Effing, der als Hallensprecher Taktikanweisung oder irgendwie, weiß auch immer, für Geschreider auf dem Platz übers Mikrofon gibt. Also sorry, Fortuna hat in dieser Saison einige Dinger gerissen, die in Erinnerung bleiben. Also von daher, der Mittelkreis super geil.
Für den konnten wir nichts.
Ist okay, aber man lernt ja raus. Und jetzt in der Comenius-Halle ist vielleicht der Mittelkreis dann auch zentral und 3 Meter, wer weiß. Wir wissen es nicht. Oder ihr klebt einfach so ein 3 Meter-Banner vom DFB einfach ins Zentrum, habt ihr den auch? Nee, skurrile Sachen. Also, das ist auf diese 3 Szenen, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind mir in Erinnerung. Also, der Mittelkreis bei Fortuna, das Tor, wo De Groot den Fuß wegzieht, wo er den Ball nicht anstoppen will,
Was nur
und
wir, du hast nur
HP.
skurrile Szenen aus Düsseldorf. Nichts
Ja, aber
weiter.
aber nein, ich habe gleich noch eine, aber und HP Effing, der irgendwie Taktik oder ich weiß nicht mehr, was er da reingeschrien hat, aber irgendwie sowas oder gefeiert hat, abgefeiert hat, dass jemand irgendwie Zweikampf gewinnt oder irgendwas, keine Ahnung. War mir auf jeden Fall zu strange. Strange war es, genau. Und ich erinnere mich noch, an was erinnere ich mich? An Wawrek, der sich selbst abschießt. Den fand ich auch gut.
Oh ja, der war auch gut, stimmt.
Der war gut. Der sich da gegen die Wand schießt und den Ball ins Gesicht. Fand ich auch total lustig.
Beim
Also,
Aufwärmen. Das war beim Aufwärmen, oder? War das im
nee,
Spiel? Das war im Spiel.
das war nach dem Gegentor,
Gegen
genau,
Weil im
wo er
Dorf, oder?
erstmal wieder falsch von der taktischen Verhalten wieder völlig
Ja, richtig. Es war gegen Weil im
überzogen
Dorf,
war.
richtig.
Genau. Genau. Das war lustig. Also danke für die Szene an Bavrik. Und ist jetzt einfach lustig, weil es super, ja, es war einfach lustig. Und an was erinnere ich mich noch? Also, ja, das war jetzt meine Szene. Das sage ich mal jetzt außerhalb von Düsseldorf.
Ja,
Außerhalb von Düsseldorf.
endlich. Und den Flying
Aber Düsseldorf
Würfelschneider.
hat. Was?
Den Flying Würfelschneider, der da am Ball vorbeigesegelt ist.
Ja,
Der war auch nicht
der
schlecht.
war. Ja, den kann man sich auch
Und
noch
Bless,
mal.
das Fußgate sozusagen. Wo
Ja,
ist der
aber
Ball?
das war ja ein technischer Fehler.
War ein
Bei
technischer
De
Fehler.
Groot war es ja
Skurril.
Absicht. De
Ja,
Groot hat ja
okay,
so ein
gut,
bisschen
okay. Das macht es auf
absichtlich
jeden
agiert.
Fall skurriler, da gebe ich dir recht. Ja, ansonsten haben wir jetzt auch nicht.
Ja.
Haben wir jetzt auch nicht, ja. Das Problem, wenn man eben viele Skurrilitäten entdeckt, man ja im Umfeld der Spiele, wenn man vor Ort ist. Doch,
Ja.
skurril war auch die Sache beim Länderspiel Deutschland gegen die Qualifikation, wo dann links die ganze Reihe frei war mit den VIP-Plätzen und die komplette rechte Tribüne komplett vollgestopft unter Corona-Bedingungen. Ja, Hauptsache, man sieht im Kamerabild viel. Das war auch sehr
Ja,
skurril, muss ich sagen.
das war skurril und das haben wir, glaube ich, damals auch, also ich zumindest, kritisiert. Ja, aber gut,
Ja.
wir leben halt in einer Welt des Marketings und der Täuschung und da hat man der DFB hat gezeigt, dass das kann.
An alle Zuhörer, meldet uns mal eure, schickt uns eure skurrilen
Aber
Sachen
was
über
an.
Insta, Facebook oder mr.futsal@gmx.de. Würde mich mal
Genau.
interessieren, was es noch für, hinter den
Sicherlich
Kulissen,
einiges vergessen hier.
ja, hinter den Kulissen für skurrile Szenen gab. Das ist ja das
Ja,
Spannende, hinter den Kulissen.
oder auch während, also was wir jetzt übersehen oder nicht bedacht haben. Das ist jetzt hier spontan. Du hast mir jetzt überfallen.
Ja, gut, das stimmt. Ja, klar, bei uns kann ich auch ins Kurier. Auch Lukas Davenhagen sitzt am ersten Spieltag im Kassenhäuschen und verteilt Tickets, weil
Ja.
die Fortuna uns falsche Tickets geliefert hat und wir mussten das per Hand sortieren und das war richtig Katastrophe. Und Lukas steht da richtig schweißüberströmt in diesem kleinen Mini-Kastenhäuschen.
Ja.
Das war auch sehr, sehr skurril auf
Lukas
jeden Fall.
Daum, der Mann für alles in Düsseldorf. Und hat unserem Utmeliki ja so also wirklich auch durch seine erste Hilfe durchaus
Das
dabei
war
geholfen,
stark.
dass er,
Ja.
das war stark. Also, da hat er natürlich richtigen Einsatz gezeigt. Also das darf man auch nochmal loben. Ne? Ansonsten, da gibt es auch Positives aus Düsseldorf.
Ja.
Genau.
Ach, und ein Einsatz von Dragoslav.
Ah, genau.
Auch skurril. Ältester und schwerster Spieler aller Zeiten in der Futsal-Bundesliga. Wahrscheinlich forever.
Ja,
Return
das hatte ich
Dragoslav.
gerade auch noch. Das wollte ich erst sagen, aber dann dachte ich mir, ich nehme den Wawrek, weil der einfach lustiger war. Und Return Dragoslav, das ist ja unser Hashtag gewesen. Vielleicht kommt er ja wieder in der nächsten Saison. Ich finde, der sollte auch nochmal auf Platz gehen. Also den Eignungstest, wollte ich schon sagen.
Ja,
Den
genau, ganz liebe Grüße an ihn raus, weil echt netter
genau.
Typ.
Den sportmedizinischen Test schafft er ja für die Bundesliga. Also von daher
Richtig,
top.
ja.
Also nächstes Jahr nochmal Return Dragoslav. Also ich will ihn mindestens einmal sehen. Und dann würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Ne? Aber gut. Er ist deutscher Meister geworden übrigens.
Ja,
Dragoslav ist deutscher
da
Meister
kann ich
geworden.
sagen, da
Er
kann ich
hat
sagen.
ein Bundesligaspiel gemacht, hatte einen Einsatz und ist damit deutscher Meister geworden. Also Daniel hat mehr erreicht als du und ich zusammen. Also was willst
Ja,
du
so
mehr?
ist das,
Ja.
richtig.
Der durfte diese 16 Kilo Radkappe mit jemand anderen zusammen. Wobei Dragoslav, ich glaube, der hat auch die Power, das alleine hochzustemmen. Ich glaube, der kann das. Ich glaube, der hat die auch alleine hochgestemmt. Genau. Geil. Schön. Daniel, das hat mich
Dann
gefreut.
hau rein. Bis hoffentlich in nächste Woche. Mal gucken, wie dein
Ja, kommt drauf an, aber
Leben sich ergibt. Ja.
langsam kommt Struktur rein in den Tagesablauf wieder. So, von daher, ich danke dir für die interessanten Gedanken heute und die News. Habe auch dadurch wieder Auffrischung bekommen. Und ich wünsche allen da draußen jetzt einen weiß nicht, schönen Donnerstag, schönen Freitag, schönen Samstag, schönen Sonntag. Eine gute Zeit. Lasst es euch gut
Ja,
gehen.
tschüss.
Adieu.